Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Thema. Das war ein bisschen überraschend, dass die Einladung an die Procla ging, weil die Procla sich mit Transformation jetzt im Besonderen gar nicht so sehr befasst. Aber ich habe dann im Zusammenhang unserer Gespräche in der Redaktion überlegt, dass ich gerne was das hier vorstellen will, weil ich jetzt anders als du gesagt hast, also bin ich jetzt schon eine Weile nicht mehr im Vorstand der Luxemburg Stiftung, sondern Fellow. Aber was auf jeden Fall richtig ist, ist, dass die Arbeit, die dort gemacht wird in der Luxemburg Stiftung und im Institut für Gesellschaftsanalyse, wo ich eben diese Fellowship habe, sich seit Jahren mit dem Problem befasst einer sozialistischen Transformation und es in dem Zusammenhang auch vielerlei Überlegungen gibt, ja, vor dem Hintergrund der Erfahrung mit staatlicher Planwirtschaft in der DDR, weil viele derjenigen, die dort arbeiten, selbst also die Älteren dort auch teilweise wichtige Funktionen hatten und teilweise dann zu Vorstellungen gelangt sind, dass das alles so nicht funktioniert, aber Jüngere oder also Jüngere aus dieser Sicht, dieser historischen Entwicklung, Leute, die Mitte, Ende 50 sind und in der, also auch kritisch gearbeitet haben, schon unter DDR-Bedingungen, also unter der Leitung eines von Dieter Klein, eines Forschungsprojekts zur Reform des Sozialismus, da viele Debatten zur Frage, welche Alternativen wären denkbar zu Kapitalismus und wie kommt man dahin und wie wird dieser Prozess so organisiert, dass eben es nicht nur zu dem Gewaltelement kommt, ja, also einer ständigen, verstetigten Bürgerkriegskonstellation, sondern dass es eben auch, was ja woran jedenfalls nach dieser Diagnose vieler derer, die die DDR-Erfahrung hinter sich haben, dass es da große Defizite gab hinsichtlich der Innovationsfähigkeit der Ökonomie, der angemessenen Allokation, dass eben Pläne praktisch nicht funktioniert haben. Ja, das war allen gut bekannt und letztlich so eine Art informelle Naturaltausch stattgefunden hat in den 80er Jahren und dass klar ist, dass man in irgendeiner Weise da andere Wege gehen muss. Und diese Überlegungen, die werden da jetzt seit einigen Jahren verfolgt. Das hat eben auch mit diesem Prozess zu tun, des Übergangs von staatssozialistischen Ländern, Gesellschaften hin zu kapitalistischen, also nach 89, aber damit verbunden auch die Vorstellung, dass eben auch die westlichen kapitalistischen, liberalen Gesellschaften einer tiefgreifenden Veränderung unterworfen sind. Also damit ist jetzt gemeint nicht nur Neoliberalismus, sondern in der langen Tendenz auch, wenn man so will, auch eine zweite Transformation sich sozusagen vollzieht. Und darin eingebettet oder damit verbunden eine Vielzahl von Diskussionen, auch international, über Transformationsperspektiven, also im Sinne von Lösungen zu entwickeln für eine Reihe von grundlegenden gesellschaftlichen Problemen. Vielleicht habt ihr das ein bisschen verfolgt, die Überlegung von Eric Olin Wright, der ein umfangreiches Buch auch genau zu dieser Thematik der Transformation geschrieben hat, vor 2 oder 3 Jahren, zu konkreten Real Utopias. Also in dem Umfeld bewegt sich das, was ich vorstellen will. Damit ist verbunden, also weil mein Bezug zur kritischen Theorie so ein bisschen angedeutet hat, ist es in der älteren kritischen Theorie selbst ein interessanter Gesichtspunkt, dass es gibt eine Diskussion zwischen Horkheimer und Adorno aus den späten 50er Jahren, die im Nachlass von Horkheimer veröffentlicht wurde, also oder aus dem Nachlass, in dem die beiden sich darüber streiten, wie ist das eigentlich mit der kritischen Theorie, was ist die? Und Horkheimer eben dann Adorno dafür kritisiert, dass Adorno immer die Negation betont, die bestimmte Negation. Und Horkheimer der Ansicht ist, die kritische Theorie muss auch positive Vorschläge machen, wohin die Entwicklung gehen soll, damit es eben präzisiert wird, ja, die soziale Fantasie, die Möglichkeit, sich zu engagieren für konkrete Dinge. Ich selbst finde das eigentlich auch attraktiv. Mich hat das immer so ein bisschen gestört in der Tradition der kritischen Theorie bis hin zu den Überlegungen von Joachim Hirsch, auf dessen Arbeit ich dann auch nachher wahrscheinlich nochmal zurückkommen werde, dass man eigentlich die Haltung hat, das ist jetzt Kapitalismus und den verneinen wir, dagegen protestieren wir, da mobilisieren wir Widerstand und soziale Bewegung und wir lehnen das alles ab. Aber wir machen uns genau genommen wenig Gedanken darüber, was, wenn man so will, am Tag danach passiert. Ja, ich sage jetzt mal so am Tag danach, ja, also ne, so, dass man sagen kann, also in der Tradition, ne, wenn man jetzt so überlegt, dann Engels, ja, der sagt, okay, die Sozialdemokratie im Deutschen Reich wird immer größer und nimmt an Parlamentswahlen teil und wird eben die große Partei der Alternative. Und dann am Tag der Entscheidung kommt es zu diesem Wendepunkt. Ja, und dann stellt sich ja die interessante Frage, ja, was kommt denn nach dem Tag der Entscheidung? Ja, also hat man die Kompetenzen und wie bereitet man sich darauf vor? Ja, also weil man ja, denkt mal an Ägypten nach der arabischen Rebellion, dass am Tag danach, wenn man so will, also in der Situation nach dem Rücktritt von Mubarak, eine Situation geschaffen wurde, die ja für die Menschen zunächst mal auch eine wirkliche Verschlechterung der Lebenssituation darstellt. Und dann stellt sich die Frage, wie reorganisiert man diese komplexe Ökonomie? Ja, und die Lebenspraktiken, die Lebensform, in denen die Leute sich sozusagen im Alltag bewegen. Also das ist sozusagen mal so eine grundlegende Überlegung, die mich beschäftigt. Also die Vorstellung, man kann das natürlich nicht im ganz konkreten Sinne thematisieren. Ja, das wäre wahrscheinlich eine Überforderung in jederlei Hinsicht. Aber es macht sicherlich Sinn, auf einer allgemeineren Stufe sich Gedanken darüber zu machen, wohin will das eigentlich? Also um sich nicht überrumpeln zu lassen und auch über Regelungs- und Praktiken nachzudenken, mit denen so ein Prozess langfristig und mit langem Atem verfolgt werden kann. Dabei spielt eine große Rolle die Frage, dass solche Veränderungen, die so tiefgreifend sind oder die jedenfalls so ansetzen, als könnten sie tiefgreifend werden, das ist ja sehr häufig gar nicht der Fall. Also man denkt, das sind jetzt radikale Einschnitte und dann stellt man im Abstand nach einer gewissen Zeit fest, dass sie so tiefgreifend dann vielleicht doch nicht waren. Aber wenn man sich die vorstellt als tiefgreifende Veränderung, dann sollen sie ja dazu da sein, sehr grundlegende Probleme zu lösen. Ja, es geht ja nicht jetzt einfach nur darum zu sagen, klar, die Menschen sind im Allgemeinen geknechtet und viele leben saumäßig schlecht, sondern es geht ja auch darum, konkrete gesellschaftliche Probleme zu lösen. Ja, also sich sozusagen den Herausforderungen unserer Gesellschaft zu stellen. Ja, und dann gibt es natürlich innerhalb der Linken, aber ja auch insgesamt in der Gesellschaft, die Diskussion darüber, was sind eigentlich solche großen Herausforderungen? Gibt es sie? Ja, können wir diese Probleme sozusagen in kleinen Schritten stückweise lösen? Also à la Merkel, Deutschland ist auf gutem Weg. Oder sagt man, nein, auf diese Weise werden bestimmte Probleme nicht gelöst. Und wir brauchen radikalere Veränderungen, die sozusagen soziale Regelmäßigkeiten, ja, sehr viel grundlegender, tiefgreifender sozusagen angehen und ändern. Der Vortrag hat, wenn ich das richtig sehe, den Titel Große Krise. Ne? Also das steht ja auch im Titel. Und ich will diesen Titel ein bisschen erweitern. Also ich bin vielleicht, kommt es dann schon auch mit Wolfgang zu dieser Diskussion heute, aber wobei ich das jetzt auch nur anspreche, kurz streifen will. Also ich vertrete ja die Ansicht, dass wir in einer sehr nach wie vor grundlegenden Krise der kapitalistischen Reproduktion, insbesondere in der, also der kapitalistischen Reproduktion in der Form der finanzmarktdominierten Akkumulation uns befinden und diese Krise der Finanzmärkte, der Kapitalmärkte überhaupt noch gar nicht gelöst ist. Und diese Krisendiagnose wird ja als eine Diagnose einer großen Krise bezeichnet. Darüber hinaus habe ich ja vor einigen Jahren im Zusammenhang auch der Debatten im Wissenschaftlichen Beirat von ATTAC ein Buch herausgegeben zum Thema der Vielfachkrise. Und damit will ich sagen, dass wir eine Reihe von sehr grundlegenden Krisendynamiken, Krisenprozessen haben in unseren Gesellschaften, von denen ich glaube, dass sie eigentlich einer dringenden, ja, also es handelt sich aus meiner Sicht um drängende Probleme und dass wir dringende, tiefgreifende Veränderungen hinsichtlich dieser Krisenprozesse, Krisendynamiken haben. Ich glaube, ich sage da insgesamt wenig Neues, wenn ich darauf hinweise, dass es sich dabei um einige der Probleme, also handelt im Bereich, ja, im weitesten Sinne des gesellschaftlichen Naturverhältnisses, also eine Krise des Metabolismus, dass wir in die Situation kommen, in vielerlei Hinsicht, ja, die natürlichen Grundlagen unserer Gesellschaften zu zerstören. Ja, also dass wir, wenn ihr jetzt seht, wie der Versuch gemacht wird, aus der Finanzkrise rauszukommen, jetzt insbesondere in den USA, das gemacht wird durch Fracking und die damit verbundene Verbilligung von Energie, ja, also was eben unter anderem einschließt, dass die USA zu einem Energieexporteur werden will, ja, also was mit großen Investitionen in diesem Bereich, also der Verflüssigung des Transports, der Terminal-Einrichtungen, die so insbesondere Deutschland und Europa mit Flüssiggas versorgen sollen. Und das ist die Grundlage, ist da natürlich weiterhin fossile Energie. Ja, und wird eben gepriesen jetzt als neuer Impuls für Wirtschaftswachstum. Ja, und sozusagen eine neue Wachstumsdynamik, ja, für die USA, für Deutschland, für Europa und schafft sozusagen großen Druck. Wir haben weiterhin, ja, also wenn wir Lateinamerika oder Indonesien uns ansehen, haben wir praktisch einen weitgehenden Schwund der Regenwälder. Was bedeutet jetzt für große Teile Lateinamerikas, dass sie definitiv Wasserversorgungsprobleme haben? Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen verfolgt. Es ging ja auch durch deutsche Zeitungen, dass die großen Bundesstaaten in Brasilien unter anderem Sao Paulo und Minas Gerais, ja, also jetzt über Monate kein Wasser haben, die Wasserversorgung praktisch vollständig versagt hat. Ja, und das hat ganz stark damit zu tun, dass der gesamte ökologische Kreislauf in dieser Region, im subtropischen Bereich Brasiliens und südlich davon, vollständig zerstört wurde durch die Rodung von Regenwald jetzt in den letzten 5-6 Jahren in der Größenordnung der Fläche von Deutschland und Frankreich zusammen. Ja, das heißt also, diese Prozesse, die, wenn ihr euch das klar macht, also warum ja Ecuador und die Entwicklung dort des Sozialismus des 21. Jahrhunderts so interessant war, dass eben diese Länder wie Ecuador und Bolivien die Absicht hatten, auszusteigen aus solchen Projekten des Extraktivismus, ja, und gewartet haben, hatten ja das Versprechen vieler OECD-Staaten, diesen Ausstieg auch zu finanzieren, was ja erforderlich ist, und eben dann Länder wie Deutschland im Prinzip trotz aller Versprechen diese Gelder nicht gezahlt haben und dann Ecuador beschlossen hat, aus dem Regenwaldgebiet Öl zu fördern, also dort zu entnehmen, was einhergeht mit einer weiteren Zerstörung. Also nur um anzudeuten, wir haben eine Reihe von solchen Prozessen alleine im Umweltbereich und wir können sagen, dass wir das in einer Vielzahl von anderen gesellschaftlichen Dynamiken haben. Also dasselbe gilt natürlich für die Automobilität. Ja, also wenn ihr das seht, wir wissen, dass Automobilitäten wirklich viele fatale Folgen hat. Ja, dass aber gleichzeitig der Autoverkauf seit der Krise ja sozusagen weiterhin eine der starken Wachstumsmotoren ist, ja, für Deutschland oder die USA, ne? Also ich meine, in den USA sind es jetzt 17 Millionen, die dieses Jahr verkauft werden und davon über 50% SUVs, ja, also die eben einen enormen Energieverbrauch und damit eine hohe CO2-Belastung mit sich bringen. Und in Deutschland jetzt, glaube aktuell sind die Zahlen irgendwas bei 13 Millionen für das Jahr 14 gewesen, ja, also so, dass man sagen kann, das sind sozusagen eine Vielzahl von Problemen und man könnte das jetzt weiter durchdeklinieren für Bereiche wie Bildung, Geschlechterverhältnisse, also das, was viele ja diskutieren, das Problem der Reproduktion, der Gentrifizierung, der Wohnraumverknappung in vielen Städten und die damit aber auch verbundenen Siedlungsmuster, die ja zu merkwürdigen Verzerrungen auch führen, wenn wir an eine Reihe von Ländern denken. Jetzt klar in Österreich die immer größere Wien als immer größere Stadt, ja, und vielen anderen Ländern. Aber wir haben, glaube ich, ähnliche Entwicklungen ja in einer gewissen Weise auch in Deutschland, nicht ganz so stark, nicht ganz so zentrierend, aber eben doch auch wirksam. Also das wären jetzt Prozesse, von denen ich sagen würde, dass wir da von einem umfassenden Krisenprozess sprechen können, der genau genommen, und da teile ich die Analyse, vielleicht habt ihr dieses Buch mal in der Hand gehabt oder darüber gelesen oder darin gelesen von Wolfgang Streeck, das, was ich daran interessant finde, dass er, der war ja ein enger Berater von Gerhard Schröder, ja, und hat ja ganz im Wesentlichen auch die Agenda 2010 mit bestimmt, ja, die rot-grüne Koalition dann da entwickelt und umgesetzt hat. Und das Bemerkenswerte an diesem Buch, dass er keinen Satz zu seiner eigenen Rolle und zu dieser fatalen Politik äußert, die ja selbst zu einer weiteren Krisendynamik, nämlich Prekarisierung vieler Lohnabhängiger beigetragen hat, dass er dazu gar nichts sagt, aber einen wichtigen Punkt aus meiner Sicht anspricht, nämlich, dass genau genommen der größte Fehler in der Geschichte der deutschen Entwicklung im 20. Jahrhundert die Wiedereinrichtung des Kapitalismus war, nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus seiner Sicht war das der große ordnungspolitische Fehler, weil genau genommen diese Wiedereinrichtung nur möglich war nach der totalen Selbstzerstörung und demoralisierten Situation des deutschen Bürgertums, des dann westdeutschen Bürgertums, das nur möglich war aufgrund eines Klassenkompromisses. Und genau genommen geht er da nicht so ausführlich drauf ein, aber macht doch deutlich, dass es ein großer Fehler war, der Gewerkschaftsbewegung, der Arbeiterbewegung, sich auf diesen Kompromiss einzulassen, weil er genau genommen in einer Serie von Prozessen, also im Wesentlichen drei Schritten seit den 50er Jahren, dazu geführt hat, dass mit antizyklischen Wirtschaftsmaßnahmen es eben dann zu Verschuldung der öffentlichen Haushalte, zu Inflation und dann zu hoher Privatverschuldung, also der Verschuldung der Privathaushalte gekommen ist. Und das alles dazu beigetragen hat, und das ist der Punkt, um den es mir geht, die Lösung der Probleme zu verzeitlichen. Also die Probleme aufzuschieben und immer weiter nach hinten zu schieben. Und aus seiner Sicht ist die Krise, also jetzt, er hat die Finanzkrise von 2008 vor Augen, ein Ergebnis dieser langfristigen Entwicklung, dieser seit Jahrzehnten sich hinziehenden Dynamik, dass um den Ausbruch der Krisen immer wieder zu verhindern oder das sozusagen die Ausschläge abzumildern, eben mittels staatlicher Maßnahmen und sozialpolitischer Maßnahmen diese Krise sozusagen verzeitlicht wurde, die Lösung, also die Lösung, die gesellschaftspolitischen Lösungen immer weiter nach hinten verschoben wurde. Ich beziehe mich auf Streeck einfach jetzt nicht, weil ich das jetzt eine weitergehende interessante Option finde, weil was er daraus schlussfolgert ist, genau genommen gegen alles, was er sonst in seinen Texten geschrieben hat, die Bundesrepublik Deutschland muss zurück zum Nationalstaat. Es ist sinnvoll, wieder zur D-Mark zurückzukehren. Die Europäische Union und der Euro waren Systemfehler. Und das alles widerspricht, wenn man so will, dem, was er selber auch ausgeführt hat, zur Dynamik von Globalisierungsprozessen. Mich interessiert eben daran diese Perspektive, das so weit immer weiter aufzuschieben und nach hinten zu schieben und diese Situation praktisch nicht wirklich zu lösen. Und ich glaube, das ist der Punkt, um den es mir und uns geht oder auch uns vielleicht allen gehen sollte, aber es will da niemanden jetzt in ein Kollektiv-Wir hineinnehmen. Das ist jedenfalls etwas, worum die politische Auseinandersetzung geht, wenn man so will. Was ist sozusagen das Universelle, das Allgemeine, dann würde ich sagen, ja, dann geht es um die Lösung dieser Probleme, also dass wir gesellschaftlich diese Probleme als Allgemeine diskutieren und auch lösen und sie sozusagen nicht weiter aufschieben. Ja, und das gilt eben für viele Bereiche, ja, also Verkehr, Energie, Atomkraft und so weiter, dass wir da Einschnitte vornehmen und grundlegende Veränderungen, ja, die dazu beitragen, in diese Krisendynamiken sozusagen einzugreifen und Lösungen zu entwickeln. Also ich glaube, dass dafür linke Theorie jetzt aus meiner Sicht eine große Bedeutung hat. Ja? Also emanzipatorische Theorien, das heißt ja sozusagen mit Marx zu sprechen, wir handeln frei. Aber wir handeln nicht unter frei gewählten Umständen. Und worum es geht, ist eben Umstände so zu ändern, dass wir über diese Dinge endlich entscheiden können, ja, um solche Krisendynamiken eben zu beseitigen. Ja, also das ist die sozusagen die allgemeine Einschätzung, über die wir dann auch gerne noch weiter diskutieren können. Und jetzt komme ich noch mal auf diese Frage der Aktualität der Transformation, also der zweite Teil dieser Überlegung. Und das ist eigentlich vor allen Dingen auch eine Überlegung zu diesem Begriff der Transformation als einer Kategorie, als einem Begriff, wenn man so will, der politischen Theorie. In dem Sinne, wie stellt man sich eigentlich Veränderung vor? Und das ist ja selber genau genommen ein Imaginäres, was ja, wie kann man sagen, was ja selbst soziale Bewegungen, einzelne und soziale Bewegungen orientieren und bestimmen kann. Ja, also ob man die Vorstellung hat, man will jetzt sozusagen eine Revolution machen und erwartet sich von einer solchen Revolution sozusagen die Lösung dieser Probleme, oder man hat die Erwartung, dass Revolutionen Probleme nicht unbedingt lösen und dann auch wiederum fatale eigene Dynamiken in Gang bringen, dass man dann sagt, Reform. Also haben wir sozusagen diese, wenn man so will, mit diesen Begriffen verbundene politische Handlungsoptionen und Vorstellungen davon, wie wir uns mit unserem Handeln in eine Geschichte hineinschreiben. Ja, also eine lange Tradition dieses Revolutionsgedankens und des Reformgedankens und in dem Zusammenhang eben die Überlegung, warum der Begriff der Transformation vielleicht von Interesse sein kann und die Möglichkeiten der Veränderungsperspektiven erweitert. Ja, also darum geht es mir, also diese Erweiterung. Also wenn man vielleicht 2, 3 Sätze nochmal jeweils zu diesen beiden Begriffen, die wir aus der Tradition haben. Das war ja eine, wenn man so will, für die Linke in der Bundesrepublik eine lange Diskussion, dann mit dem wiederentdeckten Marxismus in den 60er Jahren. Ja, also die Vorstellung, dass sozusagen aus der marxistischen Theorietradition eigentlich ein Defizit klar geworden ist, nämlich es gibt ein Defizit hinsichtlich der Handlungsperspektive. Ja, also vielleicht gerade, wenn ihr diskutiert habt über Krisis oder manche der Debatten, die wir auch in der Prokla führen, dann ist klar, viele der Analysen, die an Marx anschließen, die befassen sich sozusagen mit dem automatischen Wertsubjekt, mit dem automatisierten Selbstverwertungsmechanismus des Kapitals. Und dann wurde ja in den 60er Jahren, in den 70er Jahren viel über die Frage nachgedacht, mit dieser Theoriebildung verbundenen Mangels, nämlich der Mangel an einer Revolutionstheorie. Das heißt, ein Mangel an Handlungsperspektiven. Wie kommt man von dieser Art sehr grundlegender Kritik an kapitalistischer Reproduktion, also der Verwertungsdynamik, ja, wie kommt man von dort eigentlich zur Handlung? Und was genau heißt Praxis in dem Zusammenhang? Ja, also steht man sozusagen außerhalb dieses sich selbst reproduzierenden Verwertungszusammenhangs? Kann man diesen Bezugspunkt einnehmen, sozusagen von außen dagegen zu sein? Was bedeutet das dann in der konkreten Praxis? Ist man dann nicht doch ganz schnell integriert? Ja, und wird sozusagen selbst Funktion dieses Selbstverwertungsprozesses? Und dann hat es ja klar viele Diskussionen dazu gegeben, welche Art von Praxis muss man entwickeln, dass man sich diesen Formen der kapitalistischen Reproduktion entzieht und wie müssen Ziele so bestimmt sein, dass sie sich da nicht einordnen. Dann wurde durch diese großen Studien von Boltanski und Schiapello klar, dass es eben enorme Anstrengungen, und das ist ja jetzt aber keineswegs eine allgemeine kapitaltheoretische Überlegung, sondern man kann das ganz soziologisch genau untersuchen, oder die haben das untersucht, dass es enorme Anstrengungen gab, jetzt der französischen Unternehmerverbände, der Trilateralen Kommission, also auch in Deutschland, durchaus verfolgt wurde, nämlich wie kann man eigentlich die Gewerkschaften, die Lohnarbeitenden, ja sozusagen durch besondere Angebote in den Prozess der kapitalistischen Ausbeutung wiederum integrieren, weil es war klar, also ich will das jetzt nicht ausführlich, vielleicht kennen die meisten von euch das, es war klar, dass sie erschüttert waren darüber nach 68, dass eben fast eine knappe Million junge Arbeiterinnen ja genau genommen in Meinungsbefragungen deutlich gemacht haben, dass sie nicht weiter bereit sind, sich diesem Fabrikregime zu unterwerfen, also diesem fordistischen Typus ja, der standardisierten Arbeitsprozesse, ja, und dann eben mit einer Vielzahl von Instrumenten versucht haben, diese Lohnabhängigen dann doch zu integrieren, wozu eben klar Lohnanreize gehörten, das war dann relativ erfolglos und dann kam eine Reihe von Angeboten, die wir dann heute eher unter dem Stichwort Neoliberalismus diskutieren. Flexibilisierung, Qualitätszirkel, autonome, also halbautonome selbstbestimmte Form der Arbeit, von denen wir wissen, dass sie dann am Ende gar nicht so selbstbestimmt sind, sondern eben dann mit Zielvereinbarungen ferngesteuert werden und so. Also jedenfalls gibt es diese Prozesse dieser Integration, über die man sich Gedanken machen kann. Und was eben in den 70er Jahren ganz maßgeblich diskutiert wurde, war eben dann tatsächlich mit einem Imaginären eben der Revolution gegen diese Prozesse und da immer wieder neue Formen zu finden, ja, durch die Art und Weise, wie man sich organisiert. Wie ihr vielleicht eben wisst, gab es ja vielfache Versuche, linke, linksradikale Organisationsformen auszuprobieren, aber auch wieder Aufbauversuche, also von kommunistischen Parteien, also letztlich um sowas wie ein handlungsfähiges Subjekt zu schaffen, was sozusagen sich dieser Logik entzieht und eben dagegen handelt. Dabei bleibt ein grundlegendes Problem, was ich jetzt ja schon mehrfach angesprochen habe, nämlich viele der gesellschaftlichen Probleme sollen dann gelöst werden, wenn dieser Tag der Entscheidung stattgefunden hat, also danach. Und die Frage, die sich auch in den 70er Jahren schon viele gestellt haben, muss nicht das, worauf wir hinzielen, muss nicht das schon in unsere Praxis heute selbst mit eingehen? Ist das nicht selbst schon ein Teil der Umgangsform, der Lebensform, der Praxis, die sozusagen antizipierend, ja, von dem, worauf das zielt, auch in die heutige Situation hineinwirken muss? Das ist insbesondere die so berühmten sogenannten Nebenwidersprüche, ja, also die Erwartung, dass die Geschlechterverhältnisse sich eben dann erst ändern, wir zunächst mal ein großes Kollektiv sind, ja, und viele Probleme dann erst bearbeitet werden, wo klar ist, die Ökologiethematik, das Geschlechterverhältnis, dass man das so nicht einfach aufschieben kann, sondern sich das in einer gewissen Weise auch heute schon stellt und auch wiederum Menschen dafür, wie kann man sagen, strategisch oder bei der Frage der Allgemeinheitsbildung auch diese Prozesse schon heute gelöst sehen wollen und auch nur unter der Bedingung überhaupt bereit sind, sich an solchen Prozessen zu beteiligen, sich zu engagieren. Das schafft natürlich eigene Probleme, also die heute so unter dem Stichwort Intersektionalität diskutiert werden, dass nicht alle Ziele sozusagen unmittelbar ineinander greifen und miteinander übereinstimmen. Also das ist sozusagen dieses Problem unter dem Stichwort Revolution. Und wenn man jetzt Reform vor Augen hat, dann muss man sich klar machen, also da hätte ich ein bisschen eine andere Sicht als die, die Simon vorhin angedeutet hat. Reform war ja zunächst mal ein Begriff, zum Sozialismus zu kommen auf eine andere Weise als mit Revolution. Aber es war ja verbunden mit der Idee, dass man über Reform durchaus sozialistische Veränderung, die also auch da tiefgreifende Veränderung herbeiführen kann, aber unter stärkerer Beteiligung der alltäglichen Praktiken von Menschen. Nun ist das so ein bisschen abstrakt gegeneinander gestellt, weil ja auch in Revolutionen, die wir historisch erlebt haben, viele Menschen sich sozusagen kollektiv zusammentun und aus ihren alltäglichen Erfahrungen heraus handeln. Diese Idee, die ist ein bisschen abgeschwächt worden durch eine leicht veränderte Fassung, nämlich zu denken, man macht eine Vielzahl von kleinen Veränderungen, sogenannte Randverschiebungen hat das mal Bachach genannt, kleine Randverschiebungen in allen möglichen Bereichen und dann gibt es irgendwie durch diese vielen kleinen Veränderungen Struktureffekte, die dann praktisch sowas schaffen wie so eine Art Schwellenwert, ein Point of No Return, von dem sozusagen die Reformen praktisch so umschlagen in etwas Neues. Das ist alles weit weg von dem, was wir heute mit Reform bezeichnen, nämlich Verbesserung der Lebenslage, aber gar nicht mehr mit der Idee, dass sich dadurch gesellschaftliche Verhältnisse grundlegend ändern und natürlich durch die Veränderung des Reformbegriffs jetzt unter neoliberalen Vorzeichen, ja, also dass man Blockaden auflöst, dereguliert, liberalisiert, privatisiert, das wird ja auch alles unter dem Begriff der Reform annonciert, dass das so alles ja dann mit dem Reformbegriff, der wie er klassisch in der sozialistischen Bewegung verwendet wurde, gar nicht so zu vereinbaren ist. Dagegen jetzt der Transformationsbegriff, der genau genommen nochmal an diese Problematik beider Traditionen, nämlich Reform und Revolution anknüpft, ne, und vor Augen hat, dass es sowas notwendig ist wie ein, also die kapitalistischen Gesellschaften stehen vor diesen grundlegenden Problemen und Schwierigkeiten und sind eigentlich schon Prozessen der Transformation unterworfen. Es gibt diese, ne, also da spielt auch der Rückgriff auf Karl Polanyi und seine Studien zur großen Transformation eine große Rolle. Ja, also die Entfesselung von Marktregelungen und die Wiedereinbindung dieser Marktregelungen, dass man sagen kann, die Transformation geht dahin, diese Dynamik, diese widersprüchliche Dynamik in unseren Gesellschaften, dass es sozusagen ständig diese Konflikte gibt, darum die Märkte sozusagen zu entgrenzen, Marktlogik, kapitalistische Logik und Dynamik weiter zu entfesseln und sie dann wiederum auch zu versuchen, zu hegen, dass man da aber dann, also jedenfalls nach unserer Diskussion, die wir da führen, sagen, das reicht eben nicht. Also es geht nicht um die sozusagen um eine Pendelbewegung, wie das Polanyi in seinem Buch jedenfalls so andeutet oder wie Nancy Fraser das jetzt auch versucht stark zu machen, weil sie sagt, sozialistische Orientierung hat keinen Sinn, wir leben unter Bedingungen des Postsozialismus, sondern dass wir, und ich sagen würde, es sozusagen diese Dynamik muss genau genommen über sich hinausgetrieben werden, eben zu einer Lösung dieser Probleme. Wir müssen sozusagen die Probleme, die wir in den letzten Jahrhunderten ja, mit der kapitalistischen Vergesellschaftung haben, selbst einmal überwinden. Ja? Also eine bestimmte Art des gesellschaftlichen Naturverhältnisses, der Extraktivismus, die Form der sexuellen Gewalt, die trotz aller Geschlechtergleichberechtigung immer weitergeht, die Form der Mobilität, der Bildungsprozesse und so weiter, dass wir sagen, wir haben da Probleme, die müssen wir sozusagen weltgeschichtlich hinter uns lassen. Ja, das ist eigentlich die Idee dabei. Ja, also dass die, wenn man so will, die Menschheit sehen muss, was, wofür es ja auch immer wieder Ansätze gibt. Wenn man an die Rio-Konferenz von 92 gibt, dass es eben Commons gibt, also gemeinsame Grundlagen, gemeinsame Rohstoffe, dass die keinem Nationalstaat gehören, keiner besonderen Generation, sondern dass wir darüber wirklich gemeinsam verfügen. Und faktisch tun wir das. Wir kennen jeden Thunfischschwarm, wir kennen jeden Baum im Regenwald, wir wissen haargenau, wie viele Autos es weltweit gibt. Ja, wir können das alles genau bestimmen. Das ist auch bestimmt und wir können das auch zum Gegenstand kollektiven Entscheidens machen. Und darauf zielt der Transformationsbegriff, der aus meiner Sicht den Vorteil hat, dass er beide Elemente beinhaltet, nämlich Verbesserung der konkreten Lebenslagen hinsichtlich dessen, was wir an konkretem Veränderungsbedarf identifizieren. Ja, das ist aber auch, und dabei stütze ich mich insbesondere auf die Überlegung von Nikos Poulantzas, der in den 70er Jahren in seinem letzten Buch über den Staat, also Staatstheorie, in seinem Schlusskapitel über demokratischen Sozialismus schon Andeutung gemacht hat zu einer Theorie der Transformation, dass er sagt, dieses Konzept ist kein reformistisches Konzept, sondern es beinhaltet, so hat er das versucht für die Ebene, Sphäre der Politik zu bestimmen, dieses Konzept schließt ein, radikale Reformismen, so auch Joachim Hirsch, aber dass es eben dann bedeutet, ja, und das ist ein bisschen mehr als bei Joachim Hirsch, der das sehr stark macht von den Protesten der sozialen Bewegung, dass Poulantzas die Vorstellung hat, es bedarf auch wirklicher Brüche in diesem Prozess. Also Brüche, dass man sagen kann, der Übergang zu sozialistischen Perspektiven und Lösungen kommt sozusagen nicht auf einmal, auf einen Schlag, aber es gibt natürlich sicherlich, so kann man sich das leicht vorstellen, auch dann in solchen dynamischen Prozessen Punkte, von denen aus bestimmte Entwicklungen nicht einfach rückgängig zu machen sind, aber wo es darum geht, genau solche Einschnitte, solche Brüche zu organisieren hinsichtlich der unterschiedlichen Bereiche, mit denen wir zu tun haben. Und da, wenn man so will, gibt es, also das will ich jetzt nur so andeuten, da gibt es natürlich jetzt eine große Aufmerksamkeit in unseren Diskussionen um die Frage, finden solche Brüche statt? Kann man die selbst in Gang setzen? Also können soziale Bewegungen das in Gang setzen? Können das zivilgesellschaftliche Organisationen in Gang setzen? Kann das auch mittels politischer Parteien in Gang kommen? Ja, also die Frage, die sich angesichts der Finanzkrise ja gestellt hat und aus meiner Sicht bedauerlicherweise wurde das eben nicht verfolgt, ja, also die Schuldenschnitte zu machen, also ein Schuldenaudit durchzuführen, wie Syriza das vorgeschlagen hat, oder Zwangsanleihen oder auch Banken dicht zu machen. Das wären ja Maßnahmen gewesen, wo man sagen kann, starke Regulierung, starke Kontrolle auch der Finanzmärkte, um die Finanzmärkte systematisch einzuengen oder auch sozusagen viele Geschäftsmodelle an diesem Punkt einfach zu beseitigen und damit auf bestimmte Funktionen zu beschränken. Das wären solche Prozesse. Wir haben das, also wo in der, jetzt in den Diskussionen der Stiftung viel stattfindet, das ist im Bereich vor allen Dingen der Transformation im Energiebereich, ja, also die Förderung, der Einsatz von alternativen Energien und Energiedörfern, aber auch andere Formen der Mobilität, was natürlich angesichts der Stärke der Automobilindustrie in der Bundesrepublik eine eigene große Herausforderung ist. Aber in der Krise, das fand ich sehr beeindruckend, in der Krise 2008, 2009, gerade im Umfeld der Automobilindustrie in Baden-Württemberg eine Reihe von Reformansätzen es gegeben hat, die dann mit dem Wiederansteigen der Konjunktur zurückgenommen wurden. Also das sind so ein paar Andeutungen. 5 Minuten sind jetzt, glaube ich, vorbei. Das war ja das Signal. Das sind so ein paar Andeutungen zu dieser Thematik Transformation und ihre Aktualität in der Dynamik der Krise. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Jetzt würden wir zum Diskussionsteil kommen. Es gibt einige Leute, die haben schon Texte vorgelesen und diskutiert. Wenn wir auf die Texte Bezug nehmen, könnten Sie kurz versuchen, darzustellen, um was es da geht. Gut, ich eröffne die Diskussion.
Gut, ich habe jetzt nicht die Texte vorgelesen, aber ganz zum Schluss, als es um die Frage, inwieweit Parteien da eine Rolle spielen können in der sozialen Transformation, da frage ich mich auch gerade. Ich hatte irgendwann zwischendurch was von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gelesen dazu, wo es dann geht um Soziallogik und Kapitallogik.
Entschuldigung, nochmal das Wort.
Soziallogik und Kapitallogik.
Ja.
Das ist die Gesellschaft halt in vielen Fällen nach dem Prinzip der Kapitallogik organisiert ist, dass die Menschen halt sich gegenseitig als Konkurrenten begreifen, gegeneinander arbeiten und so. Und dass man in manchen Bereichen der Gesellschaft das nicht geht, im Pflege zum Beispiel, da muss man sich halt um Leute kümmern. So, und dann habe ich selber die Erfahrung gemacht, nach 10 Monaten Vorstand, dass...
Vorstand von was?
Vorstand vom Kreisverband Die Linke Göttingen hier, dass die Konkurrenz innerhalb der Partei viel schlimmer ist, als ich sie erwartet hätte, dass da also keine, wie soll man sagen, kein Transformationspotenzial vorhanden ist. Es waren nämlich genau die Schlimmsten unter diesen Traditionsmarxisten, die mich da aus dem Vorstand raus haben wollen, was auch geschafft haben. So, und... Jetzt sind Sie, bist du in dem Vortrag nicht auf diesen Aspekt eingegangen. Das war mehr so makrosoziologisch, weniger mikrosoziologisch. Aber das wäre der Punkt, der mich gerade interessieren würde. Also zum einen deine Meinung dazu und zum anderen vielleicht irgendwie Literaturhinweise. Wie gesagt, ich habe das von der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht mehr wiedergefunden. Mhm.
Willst du, gibt es weitere Meldungen? Ja, also... Ja, gibt es?
Ja.
Okay.
Bezieht sich tatsächlich auf den Text Transformation und Ereignis. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt wiedergeben kann. Ich glaube ja nicht, aber es geht um Ähnliches, ne? Wie eben,
ja.
Also Reform, Revolution und irgendwie dann von beiden was und mehr in der Transformation. Und am Ende redest du oder schreibst du in dem Fall über auch die Öffnung von Räumen für gesellschaftliche Suchprozesse und Serien von Brüchen. Ich fand, es klang super, aber eben super abstrakt. Und ich glaube, ich sage einfach nochmal meine Frage, okay, wie sieht das aus und was ist da was da gemeint, weil man kann das ein bisschen alles reinlesen.
Ja. Du gibst mir ein Signal. Okay. Also zur Partei kann ich nichts sagen. Ich bin kein Mitglied. Ja. Ich bin halt in der Stiftung und die Stiftung hat mich interessiert, weil ich die Lage für kritische Theoriebildung und marxistische Diskussion an den Universitäten für so schlecht erachte, dass ich dankbar bin, dass es die Luxemburg-Stiftung gibt, wo das, sagen wir mal, mehr möglich ist. Ja. Und die Partei, soweit ich das mitbekomme, nehme ich wahr, als wie politische Parteien sind. Es gibt eben solche und solche, ja, und zwar manchmal sogar am selben Ort. Und es gibt viele, viele, viele innere Streitigkeiten wie in allen Parteien. Ja, und vielleicht ist es so, wie du sagst, dass es schlimmer ist als anderswo. Aber dann denke ich, wieso wie Adorno das in dem Minima Moralia mal gesagt hat, man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Splitter im eigenen Auge nicht für einen Balken hält. Ne, das war so kritisch gemeint gegen die Auseinandersetzung in den Exilkreisen, ja, weil wenn man dann in so einer Organisation drin ist, sind plötzlich die, mit denen man sich da auseinandersetzt, größere Feinde als die, gegen die man diese Partei eigentlich mal gegründet hat. Ja, also ich finde es schwierig, das stimmt. Ich finde auch ich kenne das selber aus vielen Diskussionen. Ich finde die Linkspartei, für deren Entstehung ich selbst auch plädiert habe, also im Zuge dieser Fusionsdiskussion zwischen PDS und Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, dass da heute sich wirklich eine Vielzahl von Problemen kristallisieren, die in der Geschichte der Linken, jetzt auch der letzten Jahrzehnte, gar nicht so überraschend sind. Nach wie vor ist nicht klar, was ist eigentlich genau das Ziel? Ist sie sozusagen eine Partei, die in der bundesdeutschen Wirklichkeit ankommen will? Ja, wie manche Sätze von Gysi es nahelegen, so wir sind jetzt auch dabei, verfolgt sie sozialistische Ziele, was ja durchaus programmatisch ist, sieht sie sich als Parlamentspartei, also eine Partei, die einfach Abgeordnete rekrutiert, oder sieht sie sich als eine Mitgliederpartei, ist sie verbunden mit sozialen Bewegungen, was vielfach der Fall ist. Also ich habe eine Reihe von positiven Beispielen, ja, aber ich sehe auch, dass es da ja durchaus ganz viele Konflikte gibt, ja, die, wo ich dann denke, ja, das könnte sicherlich noch weiter klug durchdacht werden. Wir, also jetzt eine Reihe von Freunden und Kollegen, Kolleginnen in der Stiftung, wir haben vor dem Hintergrund, also einige haben Sympathie für dieses Konzept, was Hans-Jürgen Urban in die Diskussion gebracht hat im Zusammenhang der Attac-Diskussion in Berlin, die Mosaiklinke. Ja, wir selbst haben einen Begriff eher stark gemacht jetzt in den letzten Jahren der verbindenden Partei, weil wir sagen, die Linke, also jetzt die Partei Die Linke, sollte sich so verstehen, dass sie eben ein Akteur ist in einer gesellschaftlichen Partei, zu der sehr viele andere Akteure gehören, ja, und sollte sich dazu auch offen verhalten. Wir haben eine starke, naja, stark, was ist in Deutschland auf der Linken jetzt gerade stark, aber wir haben Gewerkschaften, wir haben linke und linksradikale Organisationen, wir haben queere und feministische Zusammenhänge, wir haben viele Leute, die im Bereich Umwelt, Energie, ja, oder was weiß ich, Ernährungssouveränität und so weiter aktiv sind Und da geht es darum, auch solche Zusammenhänge zu fördern, zu unterstützen und Zusammenhänge herzustellen, um da den Austausch und, wenn man so will, auch einen Prozess von Allgemeinheit zu schaffen. So würde ich das Problem mit der Konkurrenz in der Partei sehen, oder bestimmte Probleme, die damit verbunden ist. Das, was du jetzt wahrscheinlich vor Augen hast, dazu muss ich sagen, kann ich gar nicht so viel sagen, weil das ist so, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe damit selber nicht so eine wirkliche Erfahrung. Ich finde, leider ist die Partei Die Linke, deswegen finde ich auch das Transformationsthema wichtig, auch für eine Partei, die in Regierungsämter geht. Das ist ja sozusagen selbst ein problematischer innerer Zwang parlamentarischer Beteiligung. Man kann nicht über Jahre kandidieren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ist es dann eher schwierig zu sagen, so, wir übernehmen jetzt keine Regierungsverantwortung. Aber dann stellt sich die Frage, mit welcher Perspektive tut man das? Und da finde ich eher auch dann immer wieder interessant, also das, worüber wir vorhin, also Wolfgang und ich, kurz bevor es anfing, hier geredet haben, dass ich dann doch wieder verblüfft bin, dass die Linke in ähnlicher Weise Erfahrungen machen muss, wie das auch die SPD Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre gemacht hat, dass sie zu wenig weiß, mit welchen Herausforderungen eine linke Regierung zu tun hat, wenn sie Position wahrnimmt. Sie handelt mit einem Verwaltungspersonal, was nicht für sie ist. Und dieses Verwaltungspersonal hat eine Menge politischer Möglichkeiten zu hintertreiben, was das Parlament beschließt, was eine Regierung glaubt, umsetzen zu können. Und diese Verwaltung kann durchaus ganz eigene Ziele verfolgen. Ja? Und das ist gerade bei einer Partei wie der Linken, also da ist natürlich das, was durch die Medien geht, SED-Seilschaften oder schon wieder Sozialismus, wir haben doch schon alle diese negativen Erfahrungen gemacht, kann man sich schon auch vorstellen, dass es da viele Vorbehalte gibt und viel Dissens. Ja, und das wirkt sich dann natürlich auch bis in manche Wahnhaftigkeiten der Gremien da in der Partei aus. Ja, so viel dazu. Zu Soziallogik und Kapitallogik ist keine Begrifflichkeit, die ich jetzt aus eigenen Diskussionen kenne und die würde ich mir auch nicht gerne zu eigen machen, muss ich sagen. Nochmal? Dann hätte ja sagen können, weil das Thema nicht wieder. Ja, klar, man könnte natürlich sagen, aber ich finde das so ein bisschen schwierig, das so gegeneinander zu stellen. Das ist jetzt ein Strang, auf den ich gar nicht eingegangen bin. Aber man kann natürlich sagen, Kapitalverwertung, also ihr kennt es ja vielleicht, weil es auch bei den vorherigen Vorträgen vielleicht eine Rolle gespielt hat, das ganze Problem des Doppelcharakters der Arbeit und das, was Marx dann auch mit dem Begriff des Fetischs verbindet, dass ja das rationale Moment der Aneignung der Natur, und der Verwertungsaspekt sozusagen unauflöslich sich miteinander verbinden. Wir ernähren uns durch die Aneignung der Natur und gleichzeitig verwerten wir Kapital und es wird damit eine spezifische Form von Reichtum erzeugt, der nämlich eben besonderen Gruppen von Menschen, eben Kapitaleigentümern, die Möglichkeit gibt, sozusagen sich den Reichtum der Gesellschaft privat anzueignen, sodass wir in dem Laufe dieser wenigen, wenn man jetzt nur mal die Finanzkrise nimmt, also mein Lieblingsbeispiel, dass die Frau Klatten, also die größte Einzelaktionärin von BMW, also die aus der Quandt-Familie kommt, zwischen 2008 und 2013 ihr Vermögen von 6 Milliarden auf 13 Milliarden praktisch mehr als verdoppelt hat. Ja? Also das sind ja natürlich Prozesse, die sozusagen so ineinander greifen und wo ich sagen würde, das so gegeneinander zu stellen, kommt mir so ein bisschen schematisch vor. Ja, Suchprozesse, also jetzt deine Frage. Also ja, das ist abstrakt, weil, okay, das war ohnehin ein Vortrag und dann wäre nicht so viel Gelegenheit gewesen, dann dazu noch viel zu machen. Aber es ist natürlich insgesamt schwierig. Also es gibt Also ich konkret habe dabei, wenn ich jetzt von mir aus über diese Fragen nachdenke, dann gehe ich in die Richtung der Stärkung oder der Wiederaufnahme. Also ich habe ja vor einigen Jahren ein Buch zur Diskussion über Wirtschaftsdemokratie geschrieben. Ja, und das war eigentlich für mich eine überraschende Dynamik dann in dieser Diskussion, weil diese Diskussion über Wirtschaftsdemokratie ist irgendwann in den 90er Jahren sozusagen fast verschwunden. Ja, also es hat dazu keine Diskussion, keine Forschung oder ja, fast keine mehr gegeben. Und dann, also will ich nicht sagen, dass es jetzt durch mich dann wiederbelebt wurde, aber es hat sich sowas wie eine kleine Konjunktur entwickelt. Und in der Krise wurde das ja dann wirklich auch zunehmend aufgegriffen, ja, also weil jetzt, also ich habe das ja sozusagen im Zusammenhang von Diskussionen des Vorstands der IG Metall sozusagen wieder aufgegriffen, weil die das Problem hatten, dass ihnen das nicht klar war, ob die Regierung Merkel-Westerwelle nicht die Mitbestimmung insgesamt abschaffen würde, ja. Und dann war überhaupt auch für die IG Metall die Frage, in welche Richtung wollen wir jetzt weitergehen mit Mitbestimmungsgremien und greifen wir nochmal auf wirtschaftsdemokratische Konzepte zurück. Die IG Metall, muss ich sagen, hat an diesem Punkt echt gekniffen, also hat das nicht wirklich weiterverfolgt, so ein bisschen rumgeeiert. Interessanterweise versucht es jetzt Verdi, ja, also Franz Psirske hat, ja, das ist, wird jetzt dieses Jahr dann dem Gewerkschaftstag vorgelegt, einen Kreis in Gang gesetzt, um eine Position zur Wirtschaftsdemokratie neu zu bestimmen und zu beziehen. Also ich glaube, da gibt es weitergehende Impulse. Ja? Und das kann ja vielerlei einschließen. Ja? Also ich finde, da gibt es, also da ist aus meiner Sicht auch wirklich noch mehr Fantasie notwendig, ja, also was das genau heißt, also üblicherweise konzentriert sich dann doch wieder auf Mitbestimmung in großen Unternehmen, ja, und was ja zur Wirtschaftsdemokratie gehört, aber dann jetzt von der Gewerkschaftsbewegung dann seit den 50er Jahren nur noch am Rande verfolgt wurde, was ich aber aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ja, dass wir auch über Struktur- und Branchenentwicklung reden. Ja, und da gibt es schon auch interessante Vorschläge, finde ich, also jetzt auch aus den sozialdemokratischen Diskussionen der 70er und 80er Jahre. Also ich finde ganz schätzenswert und interessante Anregung, das, was Karl-Georg Zinn gemacht hat. Ja, also nur um so eine Idee zu geben, weil das berührt sich mit anderen Debatten, die wir in der Linken hatten der 70er Jahre bei der Konversionsdiskussion. Also die Frage, also Bedarfsermittlung, welche Bedürfnisse haben sozusagen Menschen in einer Stadt oder in einer Region? Und in diesem Konversionsprozess von Lucas Aerospace gab es dann die Idee mit den zukünftigen Konsumentinnen zusammen gemeinsam Produkte zu entwickeln. Ja, also Niederflurbusse wurden dann eingeführt oder die Geeignetheit für Rollstühle. Ja, und so, und da wurden also sozusagen ganz neue Bedarfe ermittelt und etwas in diese Richtung hat dann Karl-Georg Zinn dann vorgeschlagen, auch für die wirtschaftsdemokratische Diskussion. Und damit verbunden aber auch eine Makrosteuerung, die sozusagen die verschiedenen Branchen und Industriezweige sozusagen komplementär miteinander so verzahnt, dass eben Disparitäten, also falsche Konkurrenz oder Überproduktion im einen Bereich gegen zu Mangel im anderen Bereich, also dass das sozusagen feingliedriger mit Blick auf Konsumentinnenbedarf aufeinander abgestimmt wird. Das waren Vorschläge und Zinn hat auf Einladung von Uli Brandt und mir da im letzten Sommer mal einen Vortrag gehalten in einem Seminar, was wir gemacht haben. Und das Interessante war, dass, also er hat das dann nochmal so ein bisschen aus der Erinnerung geschildert und er sagte, als sie das vorgeschlagen haben, ja, in mehreren Texten, Dann gab es sofort Signale aus der SPD, dass das nicht erwünscht sei. Und dann wurde diese ganze Diskussion praktisch von oben, von der Parteiführung gestoppt. Ja? Und ich glaube, dass es da im Moment eine bessere Situation gibt, also jedenfalls, um mal das in einem kleineren Zusammenhang zu diskutieren, das sehe ich so. Und was jetzt aber nötig ist, sind weiträumigere Diskussionen. Ja, wir können das nicht einfach nur auf bestimmte Großunternehmen oder eine nationale Ökonomie hin diskutieren, sondern wir müssen das auch im Zusammenhang der europäischen Wirtschaft oder auch einer globalen Ökonomie, also entlang von Wertschöpfungsketten, ja, also diskutieren, wie greifen wir demokratisch in Wertschöpfungsketten ein und was kann das im Einzelnen beinhalten? Und dann, was heißt das eben auch für den ganzen Bereich der Demokratisierung der Kreditfunktion? Also wenn wir, Kredit braucht eine Ökonomie, aber die Frage ist ja, ob der Kredit eben bestimmten Banken und institutionellen Investoren überlassen wird, ja, und ob wir diese Prozesse eben durch eine, also dass wir klarer noch Enteignungsforderungen stellen oder hohe Besteuerung oder Zwangsanleihen, aber dass wir dann auch uns überlegen, wie kommen wir zu veränderten Formen der Verwendung von so viel Geldkapital. Ja, also wenn wir sagen, wir wollen, also aus meiner Sicht wäre eine absolute Abschaffung der Agenda 2010, eine Rückentwicklung der privaten Altersvorsorge dringend notwendig, also um so viel Geldflüsse, ja, einfach zu verhindern. Und das wären ja aus meiner Sicht nicht einfach nur Maßnahmen, die irgendjemand sozusagen ergreift, sondern die wir auch demokratisch begleiten müssen, weil wir müssen dann auch gucken, wie wir zum Beispiel das gesamte Sozialversicherungssystem reorganisieren. Ja, also auch hin auf neue Formen der medizinischen Versorgung und der Pflege. Ja, also da scheint mir ein großer Bedarf zu sein. Ja, also das wären so ein paar Gesichtspunkte. Ja, nicht befriedigend.
Nee, mir ist nicht ganz klar geworden, wo da tatsächlich transformatorisches Potenzial kommt, weil ich kenne mich gar nicht mit diesem Wirtschafts- und Demokratie-Konzept aus.
Ja. Ja.
Ich weiß nicht, welche ich denke.
Naja, wenn man, also nehmen wir mal ein Beispiel. Also ein Freund von mir, der ist Steuerberater im Bereich der Insolvenzen. Ja? Und der sagt für das Siegerland, wo er arbeitet, dass etwa 80% der Insolvenzen in dieser Region nicht notwendig sind. Die Betriebe werden geschlossen, weil die Gewinne nicht hoch genug sind oder die Familie den Betrieb nicht fortsetzen will und so weiter. Aber diese Betriebe, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er mir nicht nur Blödsinn erzählt hat. Ja? Und dann könnte man natürlich sagen, naja, also das, was in Argentinien der Fall war, dass eben ja, also Leute anfangen, diese Betriebe zu übernehmen und in Eigenregie weiterzuverwalten. Ne? Und dass man das eben dann auch eigentumsrechtlich schützt. Ihr kennt vielleicht diesen Film, den Naomi Klein gemacht hat, Besetzt, ja, und dann haben sie diese Betriebe wieder in Gang gesetzt, ja, die Leute, die da gestreikt haben, und kaum liefen die Betriebe wieder und haben sozusagen auch einen gewissen Return gehabt, und dann kamen die im Ausland, also die Leute, die Eigentümer, die ins Ausland sich abgesetzt haben, wieder und haben ihre Eigentumsrechte also reklamiert. Und da würde ich sagen, dieser Prozess, ja, dass es eben regional eingebunden ist, dass Leute solche Betriebe übernehmen, dass man sie auch teilweise, das muss man dann natürlich auch prüfen, aber teilweise auch öffentlich fördert, ja, also durch eine Reihe von Maßnahmen, also im Sinne von Förderrichtlinien, also Auftragsrichtlinien, aber auch Subventionsrichtlinien, und dass man dann eben das auch eigentumsrechtlich gewährleistet, dass solche Betriebe auch wirklich übergeleitet werden. Aber das hat natürlich immer, das sind immer Ansätze, ja, von denen ich selber natürlich auch weiß, dass immer die Frage ist, reicht es jetzt aus, um schon weitreichende Struktureffekte, ja, in Gang zu setzen. Ja, also was eben dann auch einschließt, also was am Ende aus meiner Sicht bedeuten muss, also in großem Umfang die Investitionsfunktion, also die Investitionsrechte von Unternehmen zu beschneiden. Ja, und das heißt eben auch Belegschaften zu stärken, ja, und auch frühzeitig solche Prozesse zu erkennen, wo klar ist, dass Unternehmen sich rausziehen, Betriebe systematisch zerstören, ja, also ne, um Eigentumsverhältnisse neu zu sortieren oder zu verlagern. Und dass man an solchen Punkten, also was ja eine Forderung ist der IG Metall, also dass die Mitbestimmungsgremien gesetzlich verpflichtend, ja, Mitspracherechte bekommen bei der Verlagerung, bei Investitionsentscheidungen, also so, dass man sagen kann, da sind Schritte denkbar, ja, also ich könnte es mir radikaler vorstellen, aber da sind Schritte denkbar, wo man sagen kann, relevante gesellschaftliche Investitionen werden dann sozusagen in die Hände von Belegschaften oder Regionen gelegt. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine nur ein kleines Beispiel, ja, dass es ja eine ganze Vielzahl von Versuchen gibt, die Energieversorgung wieder zu rekommunalisieren in Zweckverbände. Und das hat in Deutschland, also jetzt vorletzten Jahr, glaube ich, das Bundeskartellamt verhindert mit Rückgriff auf die Europäische Union mit dem Argument, dadurch würden die Kommunen in die Lage versetzt, quer zu subventionieren. Das heißt also, die Gewinne aus der Energie, ja, in die Förderung von öffentlicher Transport oder Schwimmbäder oder Bibliothek, also das, worunter die Kommunen so leiden, dass alle diese Infrastrukturen zerstört werden, ja, haben viele Kommunen, die das gemacht haben, über die Einnahmen aus der Energieversorgung, haben das wieder angefangen aufzubauen. Und dann kommt das Bundeskartellamt, wo man ja denkt, die sollen ja die großen Unternehmen beobachten. Nein, die beobachten die kleinen Kommunen und verhindern deren Reorganisation, um den Bewohnern dieser Gemeinden ja wieder soziale Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen. Und da würde ich sagen, ja, da neue Formen auch der regionalen oder kommunalen Beteiligungspraxis zu ermöglichen und das auch gesetzlich abzusichern. Das wären so Formen, wo ich im Moment denke, das sind Schritte, die sind durchaus realistisch und machbar und werden ja auch teilweise gemacht. Ja.
Also ich hätte jetzt mich auf der Liste. Ja, du kannst auch als erstes.
Ich
wäre davor.
Ja, ich wollte mal fragen, was da so Bewertungen gemacht zu nach 45. Es wäre ein Fehler gewesen von der Arbeiterbewegung, die Mannschaft wieder anzubinden. Oder so ähnlich hast du nicht ausgedacht, also Fehler. Ja, das haben wir doch angesichts der Kräfteverhältnisse oder Machtverhältnisse, die vor allem die US-amerikanischen Besatzungsleute da mitgebracht haben, kann man doch irgendwie so nicht sagen. Kannst du da mal ein bisschen was zu Kräfteverhältnissen sagen oder so? Ich würde sich aber den Blick verpasste Chancen, habe ich das auch schon gelesen. Aber Fehler, wer hat da also Fehler gemacht?
Ja. Ja, klar. Ich habe das zitiert. Das war, also das ist meiner Erinnerung nach jetzt die Formulierung von Wolfgang Streeck, der die Idee hat, dass es genau genommen ein Fehler, eine verpasste Chance war. Aber das ist natürlich schwierig jetzt im Einzelnen zu sagen. Wahrscheinlich würde er auch sagen, solche Wenn-Formulierungen machen nicht so viel Sinn, ja. Ja, weil die Konstellation war ja nicht so. Also ich meine, das ist ja über Geschichte zu rechten, ist ja immer ein bisschen schwierig, ne? Und aus seiner Sicht sind es zwei große Stationen in der Nachkriegsentwicklung. Das ist einerseits die Wiedereinführung des Kapitalismus, ja, also, ne, weil es gab ja eine starke Diskussion bis in die CDU hinein. Kapitalismus hat sich diskreditiert durch den NS. Und jetzt ist es eigentlich angemessen, ne, also wenn man an Thomas Mann denkt und so, eigentlich sinnvoll und notwendig, Sozialismus zu haben. Ja, so. Und da hast du natürlich völlig recht, das wurde so nicht durchgesetzt. Ja? Und da haben viele Akteure mit daran gewirkt, dass es nicht durchgesetzt wurde. Und die zweite Station oder die zweite, wenn man so will, Bifurkation, Gabelung, war dann die Diskussion über Eurokommunismus. Also jetzt alles aus Strägsicht, ja, aber ich glaube, dass da durchaus was richtig ist, eine relativ gute Chance, andere Wege zu gehen, als die, die dann gegangen wurden. Gegen die Linke und gegen linke Option war die Diskussion in den 70er Jahren mit der Vorstellung des historischen Kompromisses in Italien und der Linksregierung in Frankreich. Ja, und in Westdeutschland waren die Optionen jetzt nicht in demselben Maße vorhanden. Aber dass man sagen kann, auch da gab es ja natürlich viele, viele Maßnahmen dagegen. Ja, also dass es zu diesem Schritt kommt. Ich meine, Aldo Moro wurde ermordet. Man weiß, dass es eben aus der P2 heraus gemacht wurde. Ja, wir hatten die Erfahrung des Putsches in Chile. Ich meine, die neoliberale Agenda wurde von der Trilateralen Kommission für die OECD-Staaten entwickelt und dann umgesetzt. Also ab vor allen Dingen Ende der 70er Jahre wurde ein Prozess in Gang gesetzt, ja, in dem wir heute aus meiner Sicht nach wie vor feste drinstecken. Und die Schwäche der Linken, ja, also ich würde sagen, die Linke ist schwach, ja. Und also wenn ich das jetzt von meiner eigenen Lebenserfahrung der 70er Jahre her sehe, würde ich sagen, klar, ja, das ist schwach. Ja, das kann man sich, glaube ich, wenn man es selber nicht erlebt hat, aber bist ja auch schon ein bisschen älter, hast es ja wahrscheinlich miterlebt, dann kann man sich das wahrscheinlich heute gar nicht so ohne weiteres vorstellen. Ich meine, wie viel Diskussion, wie viele Leute, wie viel Selbstverständlichkeit links zu sein damals bestand, nicht immer nur zum Guten, weil da geht natürlich dann auch viel Käse damit rein, ja, das ist auch klar, aber man muss ja sehen, nach der Vernichtung der Linken durch die Nazis war ja sozusagen die Wiederentdeckung dieser Möglichkeit, dieser Alternative in den End-60er Jahren überhaupt die Entdeckung eines Kontinents und sehr, sehr viel Arbeit notwendig, ja, und ich glaube, das hält bis heute an, überhaupt sich klarzumachen, was ist die Linke in einer kapitalistischen Gesellschaft, was sind ihre Möglichkeiten, ihre Perspektiven, und das ist sozusagen auch eine Arbeit. Und ich meine, was wir haben ist, also worüber wir damals sehr geklagt haben, und ich würde sagen, das ist heute wieder der Fall, wir haben einen enormen Geschichtsverlust, ja, also das heißt, der Aneignungsprozess, ja, der unterliegt selber ja sehr schwankenden Kräfteverhältnissen, ja, und mit dem Verschwinden vieler linker Hochschullehrerinnen, frauenbewegte Hochschullehrerinnen aus den Unis durch die Verrentungswelle dann seit den frühen 2000er Jahren sind da auch viele Forschungszusammenhänge, Diskussionen, Debatten, ja, und so dann auch wirklich verschwunden, ja, das muss man, glaube ich, auch sehen, ne, und ja, und du hast recht, also in dem Sinne ist es schwierig, jetzt von Fehler zu sprechen, und gerade Streeck ist vielleicht der Letzte, der das tun sollte, weil er so maßgeblich auf der anderen Seite mitgewirkt hat. Ja, ich meine, genau genommen könnte man sagen, wenn man die Sozialdemokratie als eine merkwürdige Partei betrachten will, die ja genau genommen viel Schlimmeres gemacht hat als 16 Jahre Helmut Kohl, dann ist Streeck eine der maßgeblichen Intellektuellen. Und es ist interessant, dieses Buch auch unter dem Gesichtspunkt zu lesen, weil da nicht ein Satz zu seiner eigenen fatalen Rolle in diesem Prozess vorkommt. Ja? Ich meine, der hatte ein Büro bei Schröder im Bundeskanzleramt, um all die Regelungen von Agenda 2010 sozusagen in Gesetzesform umzuarbeiten. Und das ist alles gekommen. Also Einrichtung des Niedriglohnsektors, ja, Lohnspreizung, Verschlechterung der gewerkschaftlichen Handlungsmöglichkeiten, ja, also das alles ist ja aus diesen Debatten der seit Mitte der 90er Jahre gekommen, in denen er und Rolf Heinze ja eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Ja, also mit einer Vielzahl von Artikeln in FAZ, Süddeutscher Zeitung, Spiegel. Es war ja sozusagen, dass unser täglich Brot gibt uns heute, runter mit den Steuern und runter mit den wettbewerbsverzerrenden Regulierungen in Deutschland. Ja.
Wenn so eine Transformation geht, schon.
Ja, geht's. Und zwar kannst du mir geben, was alles vorgekommen ist unter der Machtkonstellation 1945, was hätte man nicht die Arbeiterklasse oder das hat es ja vorgefressen, müssen die CDU rein, die Forderungen nach Kapitalismus und so, Sozialismus und so. Naja, was hätte die anders da machen können, als hätte da irgendwas anderes rauskommen können unter der Machtkonstellation?
Ja, das ist natürlich ganz schwierig. Ich meine, also nehmen wir mal das, also vielleicht jetzt mal aus der kritischen Theorie herausgesprochen. Die waren ja einige der Vertreter der kritischen Theorie, der heute so gerne in Anspruch genommen wird, auch jetzt gegen Horkheimer und Adorno, weil er so politische Theorie und Demokratietheorie gemacht hat. Franz Neumann, ein Sozialdemokrat, ja, der dann gerne verwendet wird, weil er erstmal so lieb und harmlos wirkt. Aber der hat ja, das könnt ihr alles nachlesen, das sind wirklich beeindruckende Berichte, die er für den Geheimdienst geschrieben hat, OSS, ja, also zur Vorbereitung des Wiederaufbaus in Deutschland nach dem Krieg. Und das waren ja alles Berichte, Empfehlungen, Memoranden unter dem Gesichtspunkt, dass die Fehler der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg müssen vermieden werden, um zu verhindern, dass es wieder zu revanchistischen Lösungen kommt. Es hat mit dem Transformationsproblem schon zu tun, weil es natürlich die Frage ist, was sind sozusagen konstitutive Handlungsbedingungen? Und ich meine, nur mal um ein Beispiel zu nehmen, wir haben ja in den 70er Jahren hat es ja viel Forschung gegeben zu der Frage der antifaschistischen und Arbeiterräte, weil natürlich klar auch unter linken Arbeitern, Arbeiterinnen die Vorstellung war, man könnte diese Zeit eines Vakuums nutzen, um an Erfahrungen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg anzuknüpfen. Die Alliierten haben sich ja dem entgegengestellt und haben ja dann mit deutschen Konservativen wie Heidegger und so, also die Vorstellung gehabt, eigentlich geht es um den Kampf gegen den Bolschewismus, ja, und haben ja dann auch Truppen nicht aufgelöst, also Wehrmachtstruppen, ne, also die britische Besatzungsmacht hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, ungefähr 100.000 Mann nicht demobilisiert, um sie militärisch eventuell für eine weitere Militäroperation einzusetzen. Und Neumann, ne, im OSS hat empfohlen, also, dass man eben der Wut der Deutschen Platz geben muss. Ja, also er hat unterstellt, dass es da auch viele Forderungen geben wird, gegen die Nazis vorzugehen. Also die Militärmacht sollte sich dem nicht entgegenstellen und hat dafür plädiert, dass ungefähr 150.000 Führungskader der NSDAP liquidiert werden müssten. Ja, nur mal sich das klarzumachen, was es bedeutet hätte, ja, für den ganzen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland. Ja, also, bei, ne, also wenn ihr an den Film von Wolfgang Staudt, Rosen für den Staatsanwalt, ja, wenn ich an meinen eigenen Englischlehrer denke, der freiwillig bei der SS war, einer der brutalsten Lehrer, den ich in der Schule hatte, und in Hessen wurde die Prügelstrafe erst 1967 abgeschafft. Und der war einer der Hauptprügler. Versteht ihr? Ich meine, solche Leute, die wären natürlich ganz anders nicht mehr in ihre Ämter gekommen. Ja, und das muss man klar sehen. Also was genau hätte das beinhaltet? Ja, also ich meine, ich will nicht sagen, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Die Frage stellt sich ja nicht. Aber ich meine, das waren ernste Diskussionen. Ja, so. Und da zu sagen, ja, da hätte es Bewegung, antifaschistische Bewegung von unten geben, weil das war klar, Neumann hatte nicht die Vorstellung, es sollte eine administrative Maßnahme sein, sondern es sollte sozusagen, der hat sozusagen auf der Basis einer Analyse, die er im Behemoth gemacht hat, wo sitzen sozusagen relevante Nazikader, hat er die Vorstellung gehabt, dass es ungefähr, wenn man eine Säuberung durchführen will in Deutschland, ja, also da war ja noch nicht von der Teilung die Rede, dann würde das in die Richtung gehen. Ja. Gut, okay, das ist eine andere, wirklich dann eine andere Dimension.
Ich will jetzt mal eine Frage. Meine Fragen würden sich nochmal über
das, was du am Schluss von deinem Vortrag aufgeführt hast, zu radikalem Reformismus und Brüchen beziehen. Und zwar als erstes mal die Frage, was ist so radikal an den Sachen, die du da formulierst? Ich meine, Aneignung von Betrieben hatten wir schon mal, hat nicht wirklich funktioniert. Den Aufbau von Alternativbetrieben hatten wir auch, hat auch nicht so richtig funktioniert. Eine Form von Wirtschaftsdemokratie, mir kommt das so ein bisschen, was natürlich auf jeden Fall auch besser war, so ein Blick zurück ist und versuchter Weg zurück. Also was, wenn du den Begriff des Reformismus verwenden würdest, was ist da radikal an den Sachen, die du da formuliert hast? Oder wo ist diese, der letzte Vortrag, der hat das radikalen Überschuss genannt? Und diesen Begriff der Brüche, den du angesprochen hast, da geht es ja irgendwie, ich glaube, du hast das ein nicht mehr zurückgehen können genannt oder so etwas. Und der zweite Fragenkomplex wäre dann schon, inwiefern solche Brüche vorstellbar sind und wie sie organisierbar wären. Also auf eure Theorie-Diskussion hin, die ihr da hattet. Ich glaube, innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mhm. Ja. Also wie gewährleistet man das Radikale im radikalen Reformismus und was ist
das? Ja, das sind ja wirklich... Ja, das sind keine wirklich leichten Fragen. Also ich meine, wie kann man das sagen? Also die radikale Dimension kommt da rein, also es geht ja jetzt nicht darum, alleine über technische Lösungen nachzudenken, ja, also Institutionalisierung, andere Verfahren, darum geht es natürlich auch, sondern es geht ja auch darum, deutlich zu machen, dass Freiheit, Emanzipation einschließt die Tatsache, dass Leute aktiv werden, initiativ werden und dass sie Fantasie und Aktivität entwickeln können. Ja? Also ich würde jetzt nicht von mir her sagen, was ist jetzt sozusagen im technischen Sinne radikal oder was ist es nicht, weil du hast natürlich völlig recht, vieles hatten wir oder haben wir ausprobiert. Ja? Also ich selbst habe ja lange in einem Alternativbetrieb gearbeitet, also mein Betrieb war auch an der Gründung der Ökobank beteiligt. Ja, wir, also Aneignung von Betrieben, naja, das ist ein bisschen komplizierter. So viele Möglichkeiten gab es da nicht, aber es gab ein paar gute, für uns in den 70er Jahren beeindruckende Experimente oder, wie kann man sagen, paradigmatische, damals nannte man das immer exemplarische Fälle, wo man sagen konnte, da konnte man interessante Dinge feststellen und beobachten, aber wir waren ja auch gar nicht, also jetzt was mich anbelangt, gar nicht unkritisch. Ja, man hat ja schnell auch Schwächen gesehen, ja, also und Probleme. Also ich meine, ne, also das Maß an Selbstausbeutung, also auch die Konflikte untereinander, die Konkurrenz und so weiter. Also die Frage, trägt das? Ist das schon genug? Muss man nicht weitergehen? Also diese Aspekte sind ja wichtig und dann stellen sich tatsächlich genau die Fragen, also die mich jetzt auch über dann die Jahre beschäftigt haben, nämlich das Hegemonieproblem. Was hindert Leute daran, sich aktiv in diese Prozesse einzuklinken? Das hat sicherlich verschiedene Aspekte. Das hat Aspekte der Herrschaft, das hat aber auch den Aspekt, den die Linke selbst betrifft, nämlich hat die Linke dann wiederum ihrerseits Konzepte, Überlegungen, die Menschen nahelegt, ja, okay, wenn ich mich da beteilige, dann kommt da mehr raus, als wenn ich es lasse. Ja, also jetzt genau die Erfahrung, von der er spricht. Ja, wenn ich befürchten muss, dass, wenn ich mich beteilige, ich mich dann nur über alles Mögliche ärgere und am Ende alles schlimmer ist als vorher, jedenfalls mein eigenes Lebensgefühl, na, dann lasse ich es vielleicht besser. Dann habe ich keine Zeit vergeudet und meine Befindlichkeit nicht verschlimmert. Ja, also das ist ein Problem seit Montesquieu. Warum soll ich das Bessere anstreben, wenn ich befürchten muss, dass ich das Gute, was ich habe, verliere? Wie sehr das Gute auch immer gut sein mag. Also, und deswegen ist es natürlich interessant, über solche Fragen jetzt nachzudenken. Haben wir Projekte, die Probleme lösen, sodass es für Menschen etwas, eine Verbesserung verspricht? Aber das kann man... Wie kann man sagen, das kann ja ich nicht für die Leute erfinden, sondern ich kann ja, und insofern bleibe ich logischerweise vage. Also das ist dieser unbefriedigende Zustand, auf den Horkheimer und Adorno dann schon hingewiesen haben. Wir müssten eigentlich das Positive benennen können, aber wir können es nicht, weil es eben auch irgendwo eine autoritäre Geste ist. Wir können eigentlich versuchen, Räume zu schaffen und zu öffnen oder Impulse zu geben oder zu sagen, hey, jetzt hört doch mal auf, euch das immer alles weiter gefallen zu lassen. Dann kriegt man aber schnell auch so was Maulendes, Stammtisch, Motzig, also mäßig Motzendes. Ja? Also, aber andererseits ist das natürlich genau das, was ja eben immer wieder passiert. Und dann muss man sagen, naja, die deutsche Gesellschaft ist irgendwo auch scheiße. Ja, also ich meine, und das fällt auch einem ganz liberalen, neoliberalen Journalisten der Neuen Zürcher Zeitung auf, wenn er dann sich Dresden anguckt, dann werden dort die antifaschistischen Leute, also dieser Pfarrer und irgendwelche jungen Leute, also jetzt im Alter von vielen von euch, vor Gericht gestellt, in den Knast gesteckt, Untersuchungshaft ein halbes Jahr, durch die Straße getrieben, zusammengeschlagen und so weiter. Und dann heißt es von Regierungsseite, ja, Lichterketten, zivilisatorisch sein und so weiter. Und man denkt, was soll der Scheiß? Und dann sagt dieser Journalist ganz nüchtern, ja, warum geht eigentlich das deutsche Bürgertum nie auf die Straße und protestiert gegen Nazis? Ja, warum? Dass es eben immer Linke sind und dann diese linken Antifas, ja, dann auch noch zusammengeschlagen werden und krankenhausreif, ja, oder ich meine, kennt ihr vielleicht die Proteste gegen Castor, ja, also Castor schottern, ja, also viele meiner Studis in Berlin an der TU damals kamen dann zurück, völlig erledigt, zusammengeschlagen, ja, und so weiter, ja, auch teilweise verletzt. Und ich meine, ein halbes Jahr später kommt die Energiewende. Ja? Und dann denkt man, bitte Frau Merkel, eine Entschuldigung wäre eigentlich fällig. Das wissen wir seit 30 Jahren, dass Atomenergie scheiße ist. Ja? So, also kann man sagen, die Leute, die dafür auch nur eine Minute Lebenszeit aufgewendet haben, um dagegen zu protestieren, wussten das und haben es öffentlich erklärt. Und dann kann man sagen, ja, und was ist daran so radikal? Das ist vielleicht gar nicht so radikal. Und trotzdem werden diese Leute verfolgt. Ich meine, es gab Berufsverbote dafür. Ja, der Hermann Scheer wurde in seiner Fraktion der SPD gemobbt. Wie hieß der Klaus, der Frankfurter Physiker Adalbert, der Klaus Traube. Ja, wurde ausspioniert, hatte Berufsverbot. Der Physiker, der an der Universität Bremen, ja, Mitglied der KPD, ja, also eine der führenden Sprecher war gegen die Atomkraftwerke, wurde an der Universität mit Berufsverbot überzogen, so gemobbt. Also was ist daran radikal? Aber es war natürlich ein Protest, der, wenn man so will, den wir immer noch nicht gewonnen haben, ja. Also wenn man sich das klar macht, die Energiepolitik ist noch nicht vom Tisch. Ja? Also E.ON hat das Unternehmen jetzt aufgespalten. Ja? Also der Weg hin zu einer Energiewende ist überhaupt nicht vollzogen. Es ist weiterhin, und die Konflikte um die Frage, wie wird Energie erzeugt, ja, da kann man sagen, also die Perspektive kann sehr radikal sein, weil das bedeutet, das gesamte Energiemodell der Bundesrepublik umzustellen. Sie haben keine wirkliche Lösung dafür. Ja, und das heißt, die Logik der Kapitalakkumulation lässt es im Moment jedenfalls immer noch nicht zu, da umzustellen. Ja, auf erneuerbare, also, und das heißt ja am Ende wirklich Solarenergie. Ja. Und das schließt ja vieles ein. Ich nehme mal einen Kollegen, der an der TU sowas gemacht hat wie recycelbare, langlebige Konsumgüter, Kühlschränke, Waschmaschinen, Handys, Computer, die vollautomatisch recycelt werden und dann müssen sie so gebaut werden, dass sie auch durch Maschinen automatisch recycelt werden können. Ja, der wurde 10 Jahre von der DFG gefördert und als diese Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft vorbei war, hat sich die Universität, die TU, darum überhaupt nicht mehr gekümmert. Ja, das heißt, die Möglichkeiten, also sozusagen diese ganzen Produkte, ja, sozusagen wieder in den Kreislauf einzuführen, ja, ich meine, das ist so gesehen jeweils für sich vielleicht gar nicht so radikal, aber in der Summe, und das meine ich auch mit Brüchen, in der Summe kann es eben tatsächlich, muss es vielleicht nicht, aber kann es zu sehr weitreichenden Veränderungen führen, ja, die dann auch, klar, und ich würde sagen, naja, am Ende geht es schon nicht ohne die Leute, die sagen, wir wollen das anders. Und das hat sich nicht geändert seit Marx und Engels Tagen. Wenn Engels sagt, es geht darum, diese Veränderung, die wir da wollen, die geht nur unter Beteiligung aller. Und das schließt ein, dass alle wollen, dass es diese Veränderung gibt. Und das ist das, was wir ermöglichen müssen, wozu wir beitragen. Ja, also, dass wir Probleme ansprechen und sagen, unter diesen Bedingungen werden sie sich nicht ändern. Ja, also die gläserne Decke für Frauen, die sexuelle Gewalt. Ich meine, wenn man sich das klar macht, wir diskutieren über alles Mögliche, ja, schwule und lesbische Ehen und so weiter, wir schwule Paare, die Kinder kriegen, lesbische Paare, die, also wir haben eine sozusagen eine große Offenheit hinsichtlich der Lebensform und der sexuellen Orientierung. Und dann gibt es 20% aller jungen Frauen an kalifornischen Universitäten machen die Erfahrung, dass es sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen gegen sie gibt. Und es gibt keinerlei rechtliche Folgen für die Täter. Ja? Vielleicht habt ihr das verfolgt, diesen Fall jetzt dieser jungen Frau, die an der Columbia University mit einer Matratze über den Campus geht. Die hat es vor die Gremien der Columbia University gebracht. Ja, weil sie vergewaltigt wurde, die gehen dem nicht mal nach. Ja, also das muss man sich klar machen. Das ist Kalifornien, also sozusagen das Land, wo man denkt, na ja, also die haben doch diese Probleme irgendwie schon einigermaßen gut im Griff. Ja, also da gibt es ja eine eher relativ fortschrittliche Entwicklung, die ja weiter ist als unsere. Ja, und ich meine, also wo man sagen kann, diese Art von Gewalttätigkeit, von Erfahrung, das ist ja etwas, wo man sagen kann, das lösen wir unter diesen Verhältnissen nicht. Wir diskutieren das mein Leben, ja, seit 16 ist von der Diskussion über diese Frage bestimmt, ja, ist davon bestimmt, dass es Atomenergie gibt, ist davon bestimmt, dass der gesellschaftliche Raum von privaten Autos belagert wird. Ja? Aber das wird nicht gelöst. Nichts davon ist gelöst. Dann sagen wir, okay, das kommt mal hier und da. Also brauchen wir Schritte und deswegen Transformation, Reform, die sich verbinden damit, dass es auch zu Struktureffekten kommt. Ja? Also mit Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung zu sprechen, wenn der nächste Schritt, den wir gehen, das fernste Ziel verwirklicht. Ja, so, das wäre meine Idee. Nicht einfach nur von den fernen Zielen träumen und denken, dann löst sich's, sondern in den nächsten Schritten dadurch, und das ist das Ereignishafte der Transformation, dass dann damit auch diese fernen Dinge erreicht werden. Dass allen klar ist, dass es so nicht weitergeht, dass wir unsere Kinder kannibalisieren und es dulden. Ich meine, wenn ihr euch das überlegt, so ein Schmierer wie der Cameron, der es duldet, dass seine Parlamentskollegen, seine Minister straffrei davonkommen, wenn sie Massenvergewaltigungen von Kindern machen. Ja? Ich meine, versteht ihr, das ist doch eine Kannibalisierung in unserer Kinder und also der Menschen, mit denen wir zusammenleben, dass man denkt, das ist doch irre. Und dieser Typ kann sich hinstellen und sagen, die Interessen der Londoner City und all dieser Vergewaltiger sind mir wichtiger als die Menschen, die in Griechenland arbeitslos werden, verhungern, keine Gesundheitsversorgung mehr kriegen und so weiter. Versteht ihr? Und da, also was ist da radikal? Zu sagen, wenn man das regulieren kann, wenn man da eingreifen kann durch Aktivität und durch, dann würde ich sagen, ja, diese Schritte, so, das lohnt sich. Und dann verhindert man deren Spielraum. Und darum geht's. Der Spielraum dieser Leute muss eingeschränkt werden. Die Korruption, die Gewalt, die alltäglichen Lebenspraxen, das muss man einschränken. Ja? Und die machen das alles jeden Tag weiter. Und wir leben einfach passiv damit. Und das ist nicht akzeptabel. Ja? Das ist nicht radikal. Aber es ist trotzdem notwendig. Und wenn man denkt, okay, der Spielraum dieser Leute wird eingeschränkt, ja, dann kann man sozusagen auch weiter gucken. Aber versteht ihr, das ist schon so eine Kraftanstrengung. Ja? Wir waren in der Tat, du sagst es, weißt du, aber wenn ich das ernst nehme, würde ich sagen, da hätte ich mit 25 die Segel gestrichen und hätte gesagt, okay, scheiß drauf, wie so viele meiner Kommilitonen und Freunde. Ja? Weil ja, wir haben die Erfahrung gemacht, wir waren so viel mehr, wir waren, ich meine, mein Gott, wir waren jeden Samstag in Frankfurt, keine Ahnung, oder alle paar Wochen ein paar tausend Leute, 10.000, um besetzte Häuser zu verteidigen. Jetzt laufe ich durchs Frankfurter Westend und dann sind alle diese früher besetzten Villen und Häuser, die wir alle verteidigt haben gegen die Immobilienspekulation, die sind jetzt alle Rechtsanwaltskanzleien, Steuerkanzleien und dann sitzen alle diese jungen Dicken, also Männer, ja, also von innen heraus dick, ja, also, ne, also teure Anzüge, breitbeinig in den Restaurants, ja, wo der Espresso schon 6 € oder 8 € kostet, ja, und die sitzen jetzt in diesen Häusern und ich laufe da lang, da war diese Wohngemeinschaft, diese Party, hier haben wir das gemacht und so weiter, also, okay, und was? War es ein Fehler? Also im Sinne dieser historischen Frage? Klar, hinterher ärgert man sich um die eigene Lebenszeit. Also kann man nur, also komme ich jetzt in das Methusalem-Alter von Bloch und kann nur sagen, ja, hey, wir müssen es besser machen. Ja? Erfolgreicher. Ne?
Ist doch ein schöner Abschluss.
Ja.
Es ist kurz vor 8. Danke euch alle, dass ihr da wart. Am 29.01. kommt jetzt noch der verspätete Vortrag von Ernst Lohoff zur Abwicklung des Kapitalismus.
Na, seht ihr. Da kommt dann die Radikalität.
Ja, das. Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank an den Referenten für den
Vortrag. Vielen Dank. Nein, vielen Dank.